Ich habe mit Darius, dem CEO von Störtebeker, gesprochen. Störtebeker ist eine Männerpflege-Brand, die sich gerade weiterentwickelt zu einer Wellbeing-Brand. Was genau das bedeutet, haben wir auch im Podcast besprochen. Und Darius hat es geschafft, als er in die Firma vor 2 Jahren als CEO reingekommen ist, sie von 5 jetzt auf dieses Jahr auf 15 Millionen zu skalieren. In einer Zeit, die ja eigentlich wirklich gerade im Moment sehr schwer ist, auch vor allem für D2C-Brands. Und genau darüber haben wir gesprochen, was er mit seiner externen Brille anders gemacht hat, was er aufgehört hat, was er neu begonnen hat, was er irgendwie mitgebracht hat aus seinen Stationen davor und wie er einfach es geschafft hat, das Unternehmen in den letzten 2 Jahren zu verdoppeln bis zu verdreifachen. Es war ein super interessantes Gespräch, wo wir tief in die Männerpflege einmal abgetaucht sind, in die unterschiedlichen Kanäle zum Skalieren, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Lieber Darius, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier im Podcast sehen. Wir sind uns die letzten Jahre schon sehr, sehr viel begegnet. Erst bei deiner beruflichen Station davor, dann immer wieder auf Messen und jetzt in deiner neuen Rolle als CEO, oder man kann fast noch sagen, noch neu, vorher COO bei Störtebeker. Und ich glaube, wir haben eine sehr 50-50 Zielgruppe und 50% die männliche Zielgruppe, die wird eure Produkte sehr gut kennen, die andere Zielgruppe vielleicht noch nicht so. Nimm uns mal mit, was ist Störtebeker und wie bist du da reingekommen?
Jawohl, erstmal danke für die Einladung, Romy. Was ist Störtebeker? Wir sind eine Männerpflegebrand, 2017 gestartet mit dem ersten Rasierhobel auf Amazon, klassisch im FBA-Programm. Dann haben wir uns von der klassischen Rasurmarke, daraus ist dann automatisch, ist dann typischerweise so dieser Weg gegangen. Martin hat das gegründet 2017, im Kinderzimmer noch des Elternhauses, und dann hat sich das plötzlich zu einer richtigen Firma dann entwickelt. Und dann vom Rasierhobel über die Bartpflege sind wir jetzt hin zum Männerpflegebrand geworden und haben jetzt nicht nur Amazon, sondern auch den Online-Shop als Standbein und haben jetzt, befinden uns jetzt gerade mitten in der Transition von einer Männerpflegebrand zu einer Wellbeing-Brand. Das ist jetzt so unsere Vision, die wir aufbauen wollen, sodass wir alle Bedürfnisse des Mannes irgendwie befriedigen können und wir Männer uns Dinge gönnen können, damit es uns danach auch besser geht und auch gut tut. Ja.
Welche Produkte kommen dazu, damit es nicht nur rein klassisch Männerpflege ist, sondern Wellbeing? Das ist ja ein großer Begriff.
Ja, ist ein sehr großer Begriff. Kann man jetzt alles schon raushauen? Vielleicht ja, einen kleinen Sneak Peek gibt es dann. Genau, wir sind mit dem Rasierhobel gestartet. Die Bartpflege kam dazu. Dann kam auch die Gesichtspflege dazu mit einer Tagescreme. Das ist jetzt etwas, was wir noch weiter ausbauen. Und die Wellbeing-Schiene bedeutet, was ist Pflege an sich? Normale Pflege, wir haben jetzt hier die Shampoos, wir haben die Bodybars, wir haben die Pomade für die Haare, wir haben das Deo, das sind so die klassischen Pflegeprodukte. Das Wellbeing ist Bedürfnisse, die wir Männer haben, die entweder ein ganz gezieltes Problem ist, beispielsweise Falten, dünner werdende Haare, graue Haare, Pickel und so weiter und so fort. Mhm. Und genau da, für diese Bedürfnisse entwickeln wir jetzt Produkte und gehen dann auch in neue Kategorien rein.
Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile? Hier steht ja einiges. Genau. Also für alle, die auch audiotechnisch nur zuhören, es lohnt sich heute auf jeden Fall, mal reinzuschauen. Aber ihr habt die Produktpalette schon ganz schön erweitert, oder?
Genau. Genau. Wir haben jetzt an SKUs, glaube ich, so um die 100 aktuell.
So viel, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Okay. Man muss aber jetzt auch fairerweise sagen, an einzelne SKUs, ja. Du hast jetzt das Shampoo in der Hand, davon haben wir alleine 15 Duftvarianten. Okay. Im Shop. Mhm. Und dann kommen die Bodybars, das sind auch nochmal 4, 5 Duftvarianten und auch wachsendes Sortiment. Pomaden, Tagescreme haben wir jetzt hier, das Deo, Rosmarinöl, Rosmarinwasser und die Skincare-Produkte, das sind jetzt neue Produkte und auch weitere Kategorien, an denen wir jetzt arbeiten.
Wie viel davon, ihr seid ja auch in sehr vielen Filialen mittlerweile gelistet, wie viel SKUs sind dann in so einer Filiale wahrscheinlich deutlich weniger als im Shop, oder?
Ja, genau. Das war ein erster Testlauf mit Rossmann. Da sind wir mit 5 Produkten, und zwar aus dem reinen Bart- und Rasursortiment. Da hatten wir jetzt das Bart-Shampoo, das Bart-Balsam, die Rasierseife und so weiter. Das sind 5 SKUs, die wir gelistet hatten.
Und könnte man bei euch alle Produkte easy für den Einzelhandel, sag ich mal so, umsetzen? Ich weiß noch, also es gibt auch viele Kunden von uns, die sind entweder sehr auf Online oder sehr auf Retail und haben dann immer das Problem, dass sie die Produkte, so wie sie beschaffen sind, irgendwie schwer auf Amazon bekommen, in der Verpackungseinheit etc. Oder wie sie präsentiert werden oder so. Oder eben genau das gegenteilige Problem. Es ist sehr für Amazon optimiert, von der Verpackung und alles. Oder für einen Online-Shop. Und der Einzelhandel sagt, das stellen wir so nicht ins Regal.
so sind wir ins Regal gekommen.
Ja.
Aber die Learnings haben wir jetzt auch gemacht. Mhm. Dass Produkte einfach, das war auch ein relativ schneller Wurf mit dem Test, mit dem Testlauf bei Rossmann, weil wir dann sehr schnell die Produkte bereitstellen mussten und gar keine Zeit hatten, uns irgendwie das Packaging nochmal anzuschauen, neue Größen vorzubereiten. Und das Learning oder das größte Learning daraus ist jetzt, wenn du im Retail als D2C-Brand bestehen willst, brauchst du einen richtigen Preispunkt. Meistens, wenn du dann, wir sind in so einem höheren Preissegment positioniert. Das bedeutet, im sehr hohen Preissegment im Vergleich zu dem, zur klassischen Drogerie musst du eigentlich die Packungsgröße verkleinern, damit du irgendwo konkurrenzfähig bist. So wie du es auch gerade schon gesagt hast, du siehst jetzt hier die Tagescreme, das ist so das alte Packaging, was wir haben in der weißen Verpackung. Das wirkt auf Amazon gut, wenn du das dann neben das Produkt stellst und dann hast du auch die Möglichkeit, da eine Story zu erzählen. Im Regal, neben den ganzen bunten Artikeln, geht es komplett unter. Und dann auch noch zu einem höheren Preispunkt haben wir auch das Feedback bekommen, was sind das Produkte, ist da Gold drin, warum ist es so teuer? Als Beispiel jetzt das Bart-Shampoo, das war für knapp 27 Euro im Rossmann platziert. Jedes Produkt links und rechts daneben war maximal 4,95. Ja, und da hast du gar keine Daseinsberechtigung, weil selbst die typische Zielgruppe, die dann auch dann dort vertreten ist, die gehen ja bewusst dorthin, um sich ihre 3, 4, 5 Euro Artikel zu holen. Und wenn du dann, vielleicht schaffst du es so bis 10, 15 Euro noch zu gehen, aber 27 Euro, dafür ist der Sprung einfach viel zu groß.
So das Fünffache. Ja.
Genau.
Spannend. Heißt, wenn ich es richtig raushöre, ihr macht einen neuen Anlauf.
Mit
bearbeiteten Produkten.
Genau, so ist das. Ja. Die Learnings haben wir jetzt rausgezogen. Ja. Jetzt wissen wir auch ganz genau, was performt gut, was performt nicht gut. Wir haben die ersten Zahlen auch vorliegen. Das bedeutet für uns, wir sind jetzt gerade dabei, sowieso durch einen Rebranding-Prozess zu gehen, gerade um auch mehr dieser Wellbeing-Schiene dann auch gerecht zu werden, um uns dafür zu positionieren, auch mit den ganzen neuen Produkten, die kommen. Die ursprüngliche Story, und das sieht man ja auch ein bisschen in dem alten Packaging, ist das Schiff, das ist Klaus Störtebeker, das ist der Pirat, das ist so diese alte Piratenschiene von früher. Und das ist ja so die Basis und die Idee DNA von Störtebeker. Und wir haben aber jetzt festgestellt, wenn wir mehr in dieses hochwertigere, in den höheren Preisbereich auch gehen wollen, müssen wir uns dann auch vom Packaging anders positionieren, um halt auch neue Zielgruppen ansprechen zu können. Weil sonst bleiben wir in einer Nische, die auch nur eine ganz gewisse Zielgruppe anspricht. Ja.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich finde nämlich eure Entwicklung super spannend. Zum einen bist du ja erst vor 2 Jahren mit dazu gekommen und hast, wie man so schön sagt, den Laden übernommen. Und Martin hat das Ganze gegründet. Mhm. Du hast gerade gesagt, aus dem Kinderzimmer heraus. Seine Eltern waren Geschäftsführer von Picard. Ne?
Genau.
Und das ist quasi sein Familienunternehmen.
Genau.
War damals, wenn du sagst, er hat es aus dem Kinderzimmer heraus gegründet, was war seine Vision damals oder gab es da gar nicht so eine richtige Vision, sondern irgendwie Unternehmertum irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen und einfach mal irgendwie ausprobieren, Amazon FBA und dann ist da was Größeres draus entstanden?
Ja, ich glaube, wenn du in einer Unternehmerfamilie groß wirst, dann steckt das Unternehmergehen automatisch immer in dir. Und aus diesem ersten Rasierhobel, glaube ich, das war für ihn am Anfang noch, glaube ich, nicht die Grundvision, ich mache daraus eine große Firma, aber ich mache etwas für mich selbst und ich versuche im Internet was aufzubauen. Und aus diesem Rasierhobel, was dann plötzlich auch das erste Produkt ist, da musst du auch den richtigen Zeitgeist treffen, im allerersten Produkt auch schon so viel Sales zu machen, damit du daraus auch ein Business machen kannst. Und das hat hier sehr, sehr gut geklappt. Und dann ist daraus dann einfach eine größere Story geworden. Und ich glaube, in ihm hat auch schon immer ein bisschen drin geschlummert, aber das müsstest du ihn dann wahrscheinlich mal selbst fragen, ja, dass er irgendwann auch ins Family-Business einsteigen möchte. Aber vorher will er erstmal seine eigene Heritage aufbauen.
Ja.
Und das hat er mit Störtebeker gemacht. Und irgendwann hat er sich dann, ist dann bei ihm die Entscheidung gefallen, ich will irgendwann wieder ins Family-Business. Nicht ich will wieder, sondern ich möchte ins Family-Business. Nur zu welchem Zeitpunkt? Jetzt ist die Firma da und er ist Solo-Founder. Er hat das ganze Thema komplett von Scratch alleine aufgebaut. Die ersten paar Jahre komplett ganz alleine. Und als ich eingestiegen bin, waren wir ein Team von 4 Leuten insgesamt da mit mir auch. Das heißt, sehr viele Jahre alleine das ganze Thema hochgezogen. Und dann hat er für sich dann abgewogen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Dann hat er sich selbst eine Deadline gesetzt, bis wann er das ganze Thema entweder umgesetzt haben möchte oder jemand gefunden haben möchte. Und dann war eigentlich schon klar, er hat ja gepostet bei LinkedIn, er sucht Mitunternehmer mit der Timeline, nächstes Jahr werde ich ins Family-Business einsteigen. Und die Person, die reinkommt, muss dann den Laden übernehmen. Mhm. Ja, das ist so, wie du es gerade formuliert hattest. Ja. Und so haben wir uns dann gefunden. Ja, das war für mich dann auch der Schritt quasi ins Unternehmertum.
Du hast den LinkedIn-Post gesehen.
Ich habe den LinkedIn-Post gesehen, ja. Mhm. Gibt auch eine kleine Anekdote dazu, weil ich war vorher bei Roast Market und war auch eine coole Wachstumsstory, eine coole Firma, sehr, sehr Schöne Kultur, ja. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, auch beim Aufbau. Aber irgendwann kam ich dann auch so ein, ist dann quasi so das Wachstum stagniert. Mhm. Und ich habe dann für mich dann die Entscheidung getroffen, im Urlaub, okay, entweder komme ich zurück und ich gebe wieder 120% Vollgas, ja, oder ich kündige. Und die Kündigung war dann das Ergebnis. Im Urlaub die Entscheidung, lag ich mit meiner Freundin am Strand und am nächsten Tag kam diese Nachricht von Martin und denke mir, das gibt's doch nicht. Das ist genau, ich habe mir drei Routen ausgemalt, ne, und habe gesagt, das sind die drei Wege, die ich gehen werde, wenn ich jetzt kündige. Und ich hatte eine sechsmonatige, ne, Kündigungsfrist. Das heißt, es war eine lange Zeit, die ich noch Zeit hatte, um quasi so meinen Weg zu ebnen.
Du wusstest, du musst eigentlich kündigen und
genau.
Bevor, ja. Also egal, wenn du jetzt auch hier irgendwo Neues hingehst, dann werden die sagen, 6 Monate, tut uns leid.
Genau. Ja, okay, also deswegen war da klar, das macht es nicht einfacher, bloß man ist irgendwo vielleicht in der eigenen Person auch so committed, man kann nicht irgendwie jetzt sich schon irgendwie anders irgendwo bewerben und dann 6 Monate die Füße stillhalten, sondern dann war das die Entscheidung, ganz oder gar nicht. Ja. Und dann war die Entscheidung, okay, Kündigung wird eingereicht oder die Entscheidung ist gefallen. Mhm. Und am nächsten Tag kam dieser Post, Mitunternehmer gesucht. Und das waren genau diese ganzen Punkte, es gibt Anteile an der Firma, das ist eine Firma, die für mich dann auch ein Riesenpotenzial hatte. Wir waren zwar zu dem Zeitpunkt damals sehr stark in der Rasur-Nische noch unterwegs, aber die Story war schon irgendwo abzusehen, da steckt super viel Potenzial drin. Und der Männermarkt ist ja ein komplett unterentwickelter Markt. Ja, also die meisten Produkte und die meisten Startups, die jetzt entstehen, die sind alle auf Frauen fokussiert. Ja, Frauen jeglicher Klasse, Altersgruppe. Und bei Männern hast du, also jeden Mann, den ich frage, welche Produkte hast du? Und so war ich früher auch selbst eingestellt. Das sind maximal 3-4 Produkte im Bad, die ich seit sehr vielen Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten nutze und denen ich immer treu geblieben bin.
Das stimmt.
Ja.
Und ich finde, wenn Männer sich ein bisschen für das Thema interessieren, dann greifen sie auf Frauenprodukte zurück. Also so.
Das stimmt. Genau.
Wenn man dann seinem Mann beibringt, ein Serum wäre ganz gut oder irgendwie vielleicht noch ein SPF, eine SPF-Creme oder sowas. Ich finde, dann wird sehr schnell zurückgegriffen auf jetzt Frauenprodukte. Jetzt, das ist jetzt nicht die pinke Creme, aber so einfach Produkte, wo man sagt, das Marketing richtet sich jetzt irgendwie per se eher mal an Frauen. Mhm. Weil es nichts gibt.
Was die Alternative. Ja. Ja. Plus, so wie du es gerade beschreibst, wird es dann oft durch die Frauen getriggert. Und die Männer, wir sind einfache Geschöpfe. Ja, also wir wollen uns auch gar nicht mit so vielen Themen auseinandersetzen. Mhm. Und oft wissen wir das auch nicht besser. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn dann die Frau sagt, ihr nutzt das doch einfach. Dann tust du dir auch was Gutes mit. Dann macht man das einfach.
Ja.
Ja, und hinterfragt das gar nicht so sehr. Aber das merken wir auch. Also wir müssen sehr viel Education betreiben, um die Männer auf dieser Route mitzunehmen. Genau, was du beschreibst.
Oder
Serum.
Auch die Frauen, die eure Produkte erklären.
Oder so. Ja, das müssen wir noch herausfinden. Also das ist genau diese ganze die ganze Hautlinie, die wir jetzt gerade entwickeln. Da sind Serien ein Teil davon. Mhm. SPF ist auch ein Thema, woran wir gerade entwickeln. Siehst das sind du? Genau diese ganzen Themen, wo wir auch mehr Awareness dafür kriegen, dass sie wichtig sind. Ja, aber die meisten Männer, die brauchen da noch eine Erklärung dazu. Und das wird noch eine Herausforderung. Ja.
Ich sag euch, ihr müsst die Frauen targetieren mit Ads. Oder beziehungsweise Männer targetieren mit einer Frau, die erklärt, was das Produkt ist, dass sich das anfühlt wie daheim im Bad.
Ich nehme das als Idee auf jeden Fall mit. Ja, sobald die Skincare-Linie da ist, gebe ich dir Bescheid.
Die wie Dr. Emi erklärt, hier, du darfst nicht ohne SPF rausgehen. Ja. Das passiert im Alter. Cool. Ja, wo sind wir stehen geblieben?
Die Story mit Einstieg und ursprünglich Martin, genau, der ins Family Business eingestiegen ist dann. Genau.
Hat er damals, du bist ja als COO eingestiegen, hat er damals in dem LinkedIn-Post schon wirklich auch gesagt, das ist ja auch dann sehr transparent seinen Leuten gegenüber in der Firma, ich suche einen CEO, der das auch übernimmt und ich gehe raus operativ?
Ja, das war von Anfang an schon so auch kommuniziert gewesen. Die Rolle COO oder wie auch immer, das war einfach eine Rolle. Am Ende, er war der CEO als Gründer. Ja. Ja, das heißt, nochmal ein Co-CEO hat sich nicht richtig angefühlt. Plus, man musste auch erstmal gucken, funktioniert das mit unserem Konstrukt, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen war irgendwie naheliegend, okay, du bist CEO, dann gibt's der operativ unterwegs ist, halt der COO. Die Rolle war ja schon so definiert, dass die zwischen 12 und 18 Monaten, dass wir da eine Transitionsphase haben, wo er sich dann nach und nach rauszieht, ich mich erstmal einarbeite und er sich dann danach rauszieht. Und das war noch nicht 100% festgelegt damals. Mitte 24 bin ich eingestiegen und im Laufe des Jahres 25 wussten wir, er wird dann irgendwann aussteigen und ins Family Business, im Family Business loslegen.
Wie lange hat es gedauert, bis die Entscheidung gefallen ist, dass du der Richtige dafür bist? Also dieses Sektor, das ist ja dann quasi 6 Monate.
Im Oktober hatte ich ihm geschrieben.
Ja.
Im April saßen wir beim Notar.
Da ging es ja sehr gut auch mit deinen 6 Monaten.
Das war eigentlich eine Punktlandung. Ja. Fairerweise muss man sagen, ich glaube, wir beide hatten sehr früh schon ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, dass das die richtige Stelle ist. Ja. Er hat natürlich weitere Gespräche geführt. Ich hatte mir auch mal ein paar weitere Optionen angehört. Aber es war relativ früh klar für uns beide so, das ist es. Ja, und dass wir haben am Ende bestimmt 8, 9 Gespräche geführt. Wir sind immer essen gegangen. Bis morgens um 4 wurden wir immer aus dem Restaurant geworfen. Okay. Und es hat von Anfang an wirklich, das hat von Anfang an geklickt. Wir konnten uns über alle Themen austauschen. Er war super transparent mit allen Themen, die Störtebeker anging, hat nichts zurückgehalten. Und wir konnten über alle Ideen, alle Visionen, über uns, über alle Themen, Stärken, Schwächen, whatever, konnten wir uns unterhalten. Das hat allein schon auch ein gutes Gefühl gegeben, dass man da quasi einen Counterpart hat, mit dem man sich schon auf der Ebene so gut versteht, dass ich wusste, das kann nur gut werden. Ja.
Cool. Ja. Und weißt du jetzt so im Nachhinein, habt ihr da mal drüber geredet oder konnte Martin das benennen, so nach was er in der neuen Person quasi gesucht hat, dass er gesagt hat, du bist der Richtige, ich nehme halt an. Wenn man sowas auf LinkedIn postet, so Stellen gibt es ja nicht so oft. Und es ist ja eine richtig coole Opportunity, dass sich da bestimmt auch viele gemeldet haben.
Elska weiß gar nicht, wie viele sich bei ihm gemeldet haben. Das hatte ich noch gar nicht gefragt. Ich weiß, dass es auch andere Personen gab, mit denen er gesprochen hat. Wen hat er gesucht? Er hatte damals immer gesagt, er sucht eine Kopie von sich selbst. Und zwar warum? Er hatte ja als Solo-Founder, bist du ja wirklich der Mann für alles.
Ja.
Egal welche Abteilung, das hast du alles selbst irgendwie mal aufgebaut. Da hast du jeden Prozess von Scratch mit aufgebaut. Du bist in jedem Thema mit drin, ob es mit der Agentur ist, mit den Mitarbeitern. Du triffst irgendwie Mitentscheidungen. Und da jetzt jemanden reinzuholen, der komplett anders ist, hätte sich für ihn nicht richtig angefühlt. Deswegen wollte er jemanden, der von allen irgendwo auch Plan hat, der vielleicht noch 1, 2 andere Themen mitbringt, aber dass die wirklich eigentlich so 1:1 eine Kopie ist von dem, was er kann, von dem Skillset auch, was er mitgebracht hat und was ich dann hoffentlich auch mitgebracht habe, sodass man einfach sehr breit aufgestellt war und wusste, Finanzen, dass man gut mit Zahlen umgehen kann, Operations, Marketing, allgemein Logistik-Themen und so weiter. Und das sind alles Themen, die ich auch vorher hatte. Das heißt, wir konnten uns wirklich über jedes Thema im Detail einfach sehr, sehr gut austauschen und von unseren Erfahrungswerten auch berichten. Ja.
Cool. Und du kamst von einer größeren Company, was so ein bisschen auch das Ziel war, wo Störtebeker hin sollte, ne?
Entweder weiß ich nicht, ob das so für ihn, ob das für ihn so relevant war, aber ich glaube, es hat nicht geschadet, dass ich auch mal ein paar andere Themen gesehen habe. Lustigerweise so aus meiner Brille heraus. Davor war ich bei Fahrrad XXL, da waren wir bei 100 Millionen am Ende. Mhm. Dann bin ich rüber zu Roast Market, kleinere Organisation. 25 Millionen haben wir damals gemacht, als ich eingestiegen bin. 45 Millionen, als ich rausgegangen bin. Und dann zu Störtebeker. Und da hat mir gerade mal 5 Millionen auf der Uhr gehabt, als ich eingestiegen bin. Aber klar, man hat dann automatisch immer schon größere Dinge erlebt.
Ja.
Vor allem aber auch immer im Aufbau erlebt. Das ist das Wichtige, dass man das war jetzt nicht die Voraussetzung, dass man aus einer großen Organisation kommt, sondern dass man irgendwie diese Reise miterlebt hat. Bei Fahrrad XXL sind wir von 3 Millionen auf 100 Millionen gewachsen. Ich war Mitarbeiter 8 auf über 120. Das heißt, diese Rollercoaster-Fahrt eines Unternehmens, was in 5 Jahren sich irgendwie verdreißigfacht, mit allen positiven und negativen Aspekten, das sind Erfahrungswerte, die sind einfach wichtig beim Aufbau. Da machst du ein paar Fehler, aus denen lernst du, die machst du in Zukunft nicht nochmal.
Ja.
Und dasselbe auch bei Roast Market. Das heißt, das war, glaube ich, da war es der Vorteil, dass man einfach schon aus einem Angestellten-Dasein kommt, wo man aber schon sehr viel Strukturen gesehen hat, mit aufgebaut hat und einfach gesehen hat, Dinge, die funktionieren, die nicht funktionieren. Und ich glaube, das hat ganz gut geholfen, da irgendwie sich so zu positionieren, dass man ihm auch das Gefühl geben konnte, man hat ein paar Sachen schon gesehen, die vielleicht auch helfen, wenn wir jetzt Störtebeker aufbauen.
Ja, cool. Und du hast gerade gesagt, du bist zurück dann quasi zu 5 Millionen. Ich habe in irgendeinem anderen Interview gelesen, dass ihr pro Million einen Mitarbeiter einstellt. Vorhin hast du mir gesagt, 12 Mitarbeiter. Seid ihr jetzt auch bei 12 Millionen?
Konntet ihr das Jahr, dieses Jahr halten? Wahrscheinlich 15 Millionen, wenn es so weitergeht.
Ihr habt es sogar noch vergrößert.
Ja. Das gibt uns wieder Raum, um mehr Mitarbeiter einzustellen. Ja. Aber tatsächlich, das ist jetzt gar keine Regel, nach der wir so einstellen, sondern es ist einfach, wir wollen wachsen, wir wollen einfach an den richtigen Themen arbeiten und wir holen dann die Personen rein, die wir benötigen. Ja. Das ist eigentlich relativ einfach. Eine Sache, die ich aber allerdings dort auch gelernt habe, ist, ich war gewohnt, immer mehr Mitarbeiter unter mir zu haben. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass wir es so effizient aufgebaut haben, dass Martin die Struktur noch so geschaffen hat, dass wir auf diesen Strukturen weiter skalieren können, ohne für jedes Thema immer einen neuen Mitarbeiter draufzupacken. Das heißt, jetzt sind wir in der glücklichen Situation, relativ viel bewegen zu können mit wenig Personenstärke und dementsprechend aber auch den Personen mehr Verantwortung zu geben. Ja, und das will ich so lange beibehalten, wie es nur geht. Ja.
Aber das ist ja ein rasantes Wachstum. Also so vor 2 Jahren bist du eingestiegen, da habt ihr 5 Millionen gemacht.
Jetzt genau, es war 15. Last 12 Months 5 Millionen. Wir haben das Jahr damit 7 Millionen abgeschlossen. Genau, letztes Jahr mit 11 Millionen und dieses Jahr Runrate sind wir so auf 15 Millionen Kurs.
Ja. Was, also es hat ja dann vor allem jetzt im Vergleich so, sage ich mal, zum Anfang der Gründung ja doch sehr an Speed dann aufgenommen und ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Grenze, an der viele scheitern und ihr habt die irgendwie in 2 Jahren genommen. Was waren die großen Dinge, die ihr angegangen seid oder wie habt ihr es geschafft, innerhalb von 2 Jahren das Ganze zu verdoppeln, schon auf dem Niveau auch?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da spielen viele Aspekte eine Rolle. Einmal die Vorarbeit, die geleistet wurde natürlich. Es sind sehr viele Themen, die angestoßen waren. Themen, die Produkte, die auch schon sehr früh angestoßen waren, in neue Kategorien zu gehen, die ja dann auch eine Zeit lang dauern. Also wenn wir Themen, die wir von einem Jahr angestoßen haben, da sind wir jetzt noch dran in der Entwicklung. Das kommt nicht von heute auf morgen, auch gute neue Produkte zu entwickeln, die auch dann neue Zielgruppen erreichen. Ich glaube, dann den Fokus zu schärfen auf die Kategorien, die uns im Wachstum schneller voranbringen, mehr auf Pflege- und Retention-Produkte zu gehen, im Marketing beispielsweise, ist einer der Hebel. Wenn du ein Shampoo kaufst und es gefällt dir, dann wirst du in spätestens 4 bis 8 Wochen nachkaufen. Beim Rasierhobel war das damals eher ein Einmalkauf, auf den du gegangen bist. Du hast den Rasierhobel, aber der hält idealerweise sehr, sehr viele Jahre. und das Einzige, was du dann machst, ist dann vielleicht mal alle 6 Monate ein paar Rasierklingen nachzukaufen und dann vielleicht mal eine Aftershave, aber nicht in der in der Häufigkeit, dass du damit halt extrem skalieren kannst und da einfach dann den Zinseszins irgendwie wirken lassen kannst. Das heißt, dann den Fokus vor allem auf die Retention-Produkte zu legen und dann wirklich an den Themen zu arbeiten, die einfach erfolgsversprechend sind. Ja, also die ganze Komplexität einfach rauszunehmen, das hört man oft, aber es ist am Ende so. Ja, viele Themen, wir hatten sehr viele Projekte, die einfach einzugrenzen und zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt erstmal nur auf eine Marketingquelle und die knacken wir. Da arbeiten wir jetzt so lange dran und links und rechts lassen wir auch erstmal alles liegen.
Was habt ihr liegen lassen und was habt ihr fokussiert?
Wir haben ein paar Affiliate-Kanäle komplett abgeschaltet, die auch dann irgendwie immer wieder mal Management-Attention gebraucht haben. Wir haben viele Themen bei Google und YouTube getestet. Das haben wir dann alles mal eingestellt. Influencer haben wir getestet. Alles mal komplett dann eingestellt, sobald wir gesehen haben, das zieht uns nur Attention. Und beim Shampoo war das so, dass wir eigentlich im Bereich Meta nie so wirklich profitabel waren, es aber irgendwie immer getragen hat und wir es immer irgendwie geschafft haben, Sales zu generieren. Aber das war zum Beispiel ein Thema, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen keine Werbung mehr für Rasierhobel und das Rasursortiment, das lassen wir jetzt komplett von heute auf morgen weg, was wir eigentlich 5 Jahre lang irgendwie vorangetrieben haben, von heute auf morgen dann gar keine Werbung mehr dafür zu machen, sondern sich nur noch auf das Shampoo zu fokussieren oder auf die Pflegeprodukte zu fokussieren. Bis wir dann irgendwann auch zufällig dann das Anti-Schuppen-Shampoo ins Sortiment bekommen haben. Und damit ging es dann komplett durch die Decke. Ja, da haben wir anscheinend einen Nerv getroffen, auch ein Problem getroffen. Und mit dem Fokus des Marketings ist dann die ganze Maschinerie ins Laufen gekommen.
Ist es auch euer bestseller Produkt heute?
Aktuell mit Abstand, ja.
Mit Abstand? Und gibt es wie lange?
Jetzt aktuell, letzten August, sind wir richtig skaliert damit. Und ich glaube, dann ist es vielleicht einen Monat vorher, also letzten Juli.
Das gibt einem wahrscheinlich richtig schönen Rückenwind, kann ich mir so vorstellen. Ja. Wenn so, ich meine, ne, man sieht dann ja irgendwann, man launcht dann schon irgendwie jahrelang neue Produkte. Aber so, wenn so ein neues Produkt ja dann wirklich alles einholt, du hast gerade gesagt, ihr habt irgendwie 100 SKUs oder ein bisschen weniger Parent-Produkte, aber dass dann so ein Produkt direkt euer Bestseller wird.
Ja. Ja, deswegen arbeiten wir auch. Es tut super gut, einfach auch zu sehen, dass am Ende so die ganze Arbeit, die man auch da auch für Martin, ne, 6 Jahre lang irgendwie sich dann Hintern aufgerissen. Jetzt kommt das alles so wirklich zusammen und die Maschinerie, die kommt wirklich ins Rollen. Das ist schön zu sehen und das gibt uns auch die Bestätigung, dass wir an den richtigen Themen arbeiten. Und deswegen mit dem Anspruch, den wir auch haben, wirklich sehr gute Qualität auf den Markt zu bringen, versuchen wir jetzt einfach die neuen Kategorien auch neu auf den Markt, so oder so die neuen Produkte auf den Markt zu bringen, dass die einfach genau mit dem gleichen Scale an den Mann kommen und dann uns weiter nach vorne bringen und vor allem viele Männer erreichen. Das ist ja das, wofür wir eigentlich Tag und Nacht und die ganze Energie aufbringen.
Ja. Und was sind jetzt so eure wichtigsten Kanäle? Also wo kommt euer Hauptumsatz her? Ihr habt ja mal als FBA-Brand gestartet. Wie groß ist da Amazon jetzt bei euren 15 Millionen noch?
Schwankt natürlich immer sehr stark davon, wie stark unser Shop gerade performt. Amazon war früher 100% und ist jetzt eigentlich hatte sukzessive nachgelassen. Wir sind 2020 im Shop live gegangen und seitdem holt der Shop auf. Also jetzt mittlerweile, letztes Jahr waren es glaube ich 55% Shop-Anteil, 45% Amazon und Tendenz geht in die Richtung, dass wir immer mehr Shop machen.
Aber wächst Amazon trotzdem noch? Oder?
Wächst auch, also das Anti-Schuppen-Shampoo beispielsweise war jetzt mehrere Monate auf Platz 1 der gesamten Shampoo-Kategorie. Also neben Kerastase und den ganzen Liquid-Shampoos auch der Frauen, Frauenwelt waren wir in der Shampoo-Kategorie Platz 1 und das hat natürlich extrem auch vorangetrieben. Und das ist dann natürlich so schön zu sehen, wenn du, egal welchen Kanal du eigentlich hast, wenn du einen Kanal irgendwie im Marketing hart bespielst, es gibt immer Spillover-Effekte und die ganze Maschinerie kommt dann wirklich zum Laufen.
Das sehen wir auch echt oft bei Kunden von uns, wenn Sales manchmal irgendwie nachlassen, dass man dann irgendwie, dass wir auch oft direkt nachfragen, habt ihr bei Meta was verändert? Und dann ist ganz oft die Antwort, ah ja, wir haben Meta irgendwie echt nach unten geschraubt die letzten Wochen.
Ja.
Und dass man das extrem merkt, einfach, dass es zum Schluss auch den Touchpoint braucht. Man sieht auch gar nicht, dass die Markensuchen nachlassen, aber es ist einfach dieses, ich habe es da schon mal gesehen, dann gebe ich da an die Schuppenschampo ein, dann sehe ich es da wieder. Und dann am Anfang war man immer so, okay, aber die Markensuchen sind eigentlich irgendwie noch die gleichen. Aber einfach so dieser Effekt, dass du einfach ein paar Touchpoints zum Schluss brauchst oder eben auch sehr viele eine Ad sehen und dann denken, okay, ich kenne die Brand nicht, ich schaue mal auf Amazon und wenn sie dann auf Amazon online ist mit Bewertungen, dann kauft man entweder dann in dem Shop oder man kauft sie eben auf Amazon, aber oft ist das ja so ein Trust-Signal nochmal, weil es leider viel zu viele Brands auf Instagram gibt, die dann irgendwie Dropshipping sind, 4 Wochen brauchen, man sieht es nicht, das Produkt kommt gar nicht an oder es funktioniert überhaupt nicht und so und man einfach irgendwie keine richtigen Mittel hat irgendwie, außer dass man die Plattform kurz verlässt, um mal irgendwie zu schauen, kann ich dem Produkt irgendwie vertrauen oder der Marke.
Ja, vor allem auch bei dem Shampoo-Beispiel. Das Anti-Schuppen-Shampoo kostet 14,99 €. Das heißt, bei uns im Shop müsstest du 3,90 € Versandkosten zahlen, wenn du das jetzt einzeln kaufen möchtest. Wenn du Prime-Kunde bist, kriegst du direkt nach Hause geliefert. Das heißt, allein dadurch hast du schon einen Spillover-Effekt. Wenn du es testen willst, ist das Risiko einfach noch geringer, wenn du die Versandkosten sparen kannst.
Ja.
Ansonsten kannst du auch bei uns natürlich einen höheren Warenkorb dir direkt gönnen. Aber dann bist du irgendwie bei über 50 € und dann ist halt die Frage, als Erstkäufer bist du bereit, diese Schwelle zu nehmen, wenn du einfach nur das Shampoo wirklich probieren willst. Ja.
Heißt aber auch, also Google und also SEA und Social Ads sind so
die größten Kanäle. Meta vor allem sehr stark, was den Upper Funnel angeht und Google. Allein schon, dass wir so ein breites Sortiment haben, da hast du einfach die Pull-Nachfrage, die da ist, auf alle Bestandsprodukte. Die ganze Nachfrage, die du hast beim Rasierhobel, Shampoo, Pomade und so weiter. Ja.
Wie wichtig ist der Rasierhobel noch?
Der Rasierhobel, mit dem wir gestartet sind, ist immer noch einer der Bestseller. Mhm. Die Kategorie an sich hat aber jetzt nachgelassen, weil einfach das ganze Pflegesortiment so jetzt aufgebaut wurde.
Ja.
Und tendenziell würde ich sagen, ist die Bart-Kategorie, die wird auch tendenziell immer kleiner werden, weil wir einfach in neue Kategorien vordringen und der klassische Rasierhobel halt auch ein Nischenprodukt ist, muss man auch fairerweise sagen. Ja.
Lässt die Nachfrage nach den, also ich verstehe das natürlich, dass du sagst, so im Verhältnis, ihr habt sehr viele andere Produkte, da wird der Anteil vom Rasierhobel natürlich kleiner. Oder beobachtet ihr aber auch zusätzlich, dass so eine Rasierhobel-Geschichte auch irgendwie ein Hype-Produkt mal eine Zeit lang war?
Es gab mal eine Phase, die war so Anfang Corona-Zeit.
Ja, ne?
Das war voll in, klar. Ich meine, wir hatten ja alle nichts zu tun. Ja, und dann irgendwie brauchen wir neue Hobbys. Ja, und die Rasur ist halt eine Routine.
Ja.
Wenn man sich darauf einlässt, eine super geile Routine. Die macht Spaß. Als ich angefangen habe, habe ich mir die Routine auch erstmal aufgebaut. Mhm. Ne? Dann bist du erstmal 10, 15 Minuten im Bad beschäftigt. Ich hatte meine Kaffee-Routine am Wochenende und die habe ich zuerst umgesetzt, bin dann mit der Kaffeekanne ins Bad und habe dann die Rasurroutine gestartet, ja. Und dann wirklich ganz klassisch Pinsel, Rasierseife, Schale und dann wird erstmal aufgeschäumt. Und dann hast du, und das macht Spaß. Dann hast Musik angemacht, einen guten Kaffee dabei gehabt und hast angefangen, dich zu rasieren. Und das hat super Spaß. Natürlich jetzt im stressigen Alltag fehlt dann oft die Zeit dafür, aber das war genauso diese Hype-Phase, die man auch sehen konnte, wie einfach die Suchnachfrage nach klassischen Rasierhobeln gestiegen ist, die aber jetzt sukzessive nachlässt. Ja, also das heißt, der Trend ist eigentlich jetzt gerade eher am Abebben. Und das sehen wir auch in den Verkaufszahlen ganz klassisch.
Du hast irgendwo anders auch mal gesagt, dass Martin es eben sehr stark aufgebaut hat nach 4 Millionen oder 5 Millionen, als du reingekommen bist, dass es nur möglich war, weil er auch sehr viel Agenturen für jeden Kanal mit drin hatte.
Ja.
Ist das was du beibehalten hast?
Ja.
Ja.
Ich bin früher, so wie ich eigentlich groß geworden bin, in meiner Berufslaufbahn, alles immer zu Inhausen.
Mhm.
Super wenig mit Agenturen zu machen. Martin hat mir gezeigt, wenn man ähnlich an die gleiche Analogie kannst du eigentlich auf die Mitarbeiter, wenn du gute Mitarbeiter hast, kannst du Berge versetzen. So, Wenn du schlechte Mitarbeiter hast, kann das natürlich extreme Bremse oder natürlich auch das Ende von der Company bedeuten. Und dasselbe auch mit den Agenturen. Ja? Und viele werden halt groß, wenn sie halt dann keine Ahnung von Agenturen haben. Dann ist es schwierig, da sich auch die Guten rauszupicken. Und dafür hatte Martin einfach super, super gutes Gespür und einfach auch ein sehr gutes Netzwerk, auf das er zurückgreifen konnte. Und ich selber hab früher mal gedacht, schwarz-weiß, entweder machst du alles in-house oder du machst alles über Agenturen. Und ich liebe gerade das Modell des Hybriden. Ja, man muss nicht alles ganz oder gar nicht machen, sondern wirklich dort, wo es einfach nötig ist oder wo eine Agentur einfach noch einen größeren Mehrwert bietet, ergänzen wir entweder eine Agentur oder wir lassen die Agenturen ergänzen um internen Mitarbeiter oder auch umgekehrt und versuchen da einfach so uns so aufzustellen, dass wir da bestmöglich aufgestellt sind, ohne zu viel Risiko aufzubauen, entweder im Sinne von schon Kostenbasis direkt hochzuziehen, ohne dass wir wissen, dass es performt, aber eben auch zu wissen, dass wir immer State of the Art sind bei den Themen, mit denen wir gerade zu tun haben.
Ja, so haben wir uns auch kennengelernt. Du hast uns zum Rouse Market reingeholt, damit wir mal so ein bisschen gucken und eure Mitarbeiter schulen.
Das stimmt.
Damit sie sich selbst befähigen.
Ja, stimmt. Ich dachte, wir hatten uns eigentlich auf Konferenzen kennengelernt, aber das war stimmt.
Nicht wir haben sogar Workshops,
Workshops zusammen gemacht. Ja,
aber schon sehr lange her.
Das ist schon wirklich sehr lange
her. 5 Jahre oder so.
Krass. Ja.
Ja. Ich glaube, das ist einfach absolute Philosophiefrage, merken wir auch immer wieder, dass es entweder irgendwie oft sehr, sehr viele Agenturen sind oder dass irgendwie direkt alles geinhoused wird oder wo ich aber auch Fan davon bin, dass es oft so ist, dass man einen neuen Kanal angeht oder einen Kanal, wo man einfach merkt, boah, da kriegen wir einfach keine PS auf die Straße seit Jahren und dass dann auch viele Firmen ganz transparent sind und sagen, wir glauben da schon sehr dran, dass wir dort irgendwie gut funktionieren, bei uns jetzt in dem Fall auf Marktplätzen. War immer so ein Side-Thema von irgendjemandem im Team. Kein Wunder, dass es funktioniert hat und da wollen wir richtig PS auf die Straße. Wir sagen es aber vorab, wenn es gut funktioniert, dann werden wir das in-house, das ist unsere Philosophie, haben ja auch viele, dass sie quasi sagen, okay, wir testen mal wirklich das, also wir stellen nicht direkt ein und testen mit der Person, was ich ehrlicherweise auch immer fair finde, weil nicht jeder Kanal funktioniert für jedes Produkt.
Voll.
Und man dann irgendwie sehr in so eine Kultur kommt, so Top-Mitarbeiter, aber leider schließen wir den Kanal. Sondern dass man sagt, okay, wir schauen uns an, wir wollen erst den Proof of Concept und dann inhausen wir das Thema.
Ja.
Ja. Ich bin jetzt sehr interessiert an dem, was du vorhin gesagt hast, dass ihr eure CI verändert und ein bisschen hin zur Wellbeing-Brand. Wenn man sich das Ganze hier so anschaut, du hast es auch vorhin schon gesagt, dann ist das, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so, es ist ein bisschen verspielt, es ist ein bisschen natürlich irgendwie so dieses, ich nenne es rustikale, so vom Logo her auch. Kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie ihr euch daran gearbeitet habt, wie quasi ihr die Marke, das Markenbild verändert? Gleichzeitig muss man es ja schon nochmal wiedererkennen. Ihr habt jetzt ja auch irgendwie 15 Millionen, die ihr nicht riskieren wollt. Und auch Fans gewonnen, ne? So,
voll.
Wo geht die Reise hin?
Also, wir haben. Das ist natürlich ein großes Projekt und die Gefahr ist immer da, wenn man so eine große Änderung angeht, in die falsche Richtung zu gehen. Und um das zu vermeiden, haben wir einfach unsere Kunden gefragt und den Markt gefragt. Wir haben natürlich schon immer ein sehr gutes Gefühl für unsere Brand.
Ja.
Aber das, was wir uns im stillen Kämmerlein ausdenken, heißt nicht, dass das der Markt genauso sieht. Ja, und deswegen haben wir uns Fragen gestellt. Wir haben Werte definiert. Wer wollen wir sein? Wer sind wir als Störtebeker? Wer wollen wir sein? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Das haben wir unsere Kunden gefragt. Das haben wir den Markt gefragt. Dafür haben wir Designs erstellen lassen, unterschiedlichste Designs. Haben wir alle möglichen Kunden befragt. Die Daten haben eine Tendenz gegeben. Dann haben wir das ganze Thema auch auf Social Media getestet, um mal zu schauen, nur weil du jetzt einen Kunden befragst, der sagt, erstmal so ad hoc, das gefällt mir besser, müssen wir es am Ende auch in den Daten sehen, wenn wir Werbung machen. Also haben wir es auch einfach alles AB getestet. Und
habt ihr dann schon neue Packages quasi in der Werbung aufgenommen, die es quasi so noch gar nicht gibt?
Genau so.
Cool.
Ja, also genau die Packages, die wir den Kunden, die wir dann einfach in Umfragen rausgegeben haben, haben wir einfach 1:1 parallel auch auf Meta getestet und einfach auf die Daten gehört und geschaut. Das Schöne war, alle Kundenstimmen gingen in eine Richtung. Sowohl von Meta als auch von den Kundenbefragungen.
Man musste gar nicht so tief reingehen in
deswegen,
die Daten.
Genau, und deswegen wussten wir und deswegen können wir auch mit wirklich sehr, sehr gutem Bauchgefühl jetzt sagen, das Projekt kann gar nicht schief gehen, weil alle Datenpunkte und alle Kunden vor allem in diese Richtung gehen. Plus wir auch. Also insofern ist es eigentlich ein Thema. Wir sind gespannt, wir stecken gerade mittendrin. Aber wo wir gerade darüber reden, was denkst du, in welche Richtung könnte es gehen?
Also,
weiße Packaging jetzt siehst.
Ja, ich habe zwei Sachen im Kopf. Das eine ist, dass du natürlich vorhin dieses Retail-Thema gesagt hast und Laurence und Lena von Bears with Benefits haben auch genau das beschrieben, als sie Bears with Benefits gegründet haben, dass sie sich auch quasi Amazon auch wie ein Regal angeschaut haben und einfach wirklich so im Photoshop einfach so die Packages drüber gezogen haben und dann das Packaging genommen haben bei sich, was so richtig rausknallt. So. Deswegen das eine ist so irgendwie, dass ich denke, so es muss halt irgendwie so ein bisschen knalliger werden. Auf der anderen Seite ist für mich aber Wellbeing so sehr zen. Widerspricht aber dann so ein bisschen der Retail-Geschichte. Also ich glaube, dass dieses Verschnörkelte im Logo, ich nenne es mal verschnörkelt, ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann versteht man, was ich meine. Von der Schriftart ist jetzt keine klassische, cleane Schrift, dass die Schriftarten viel cleaner werden und dass ihr aber mit so Akzentfarben arbeitet für einzelne Serien, die ein bisschen kräftiger sind. Ja. Mhm. Und?
Wir werden demnächst launchen. Wir werden demnächst launchen.
Wann ist demnächst?
Wir stecken gerade mittendrin. Die ersten Produkte werden schon im neuen Design produziert. Das ist jetzt nur eine Frage von Wochen. Und dann wird sich das Ganze, das ist auch eine Transition-Phase, weil wir natürlich auch Produkte haben, die längere Lagerreichweite haben. Das wird sich über ein paar Monate ziehen, bis wir dann einmal komplett Sortiment umgestellt haben.
Ein richtiger Cliffhanger. Ja. Alle, die jetzt zuhören, bin ich sehr gespannt. Aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen meine Theorie.
Aber ich kann sagen, du bist auf dem richtigen Weg.
Bin ich auf dem richtigen Weg, okay. Ist es das Logo, was ein bisschen cleaner wird?
Nee, das Logo, das tatsächlich ist eines der wenigen Themen, die wir gar nicht angepasst haben, weil unser Logo ist einfach, das ist unsere DNA. Aber das Logo kann alleine schon stehen für die ursprüngliche Story. Aber alles andere wird auf jeden Fall abgespeckter.
Okay. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Das schaue ich mir auf jeden Fall direkt an.
Cool.
Abgesehen von eurer CI-Änderung, ich meine, du bist 2 Jahre dabei und hast wirklich viel bewegt, von irgendwie 5 auf 15 Millionen, das ist beachtlich. Nochmal 2 Jahre. Normalerweise stelle ich die Frage mit einem längeren Zeithorizont, bei euch ist aber so viel passiert in 2 Jahren. Wo siehst du Störtebeker in 2 Jahren? Was sind so die großen Projekte? Du hast ja gesagt, ihr habt erstmal so ein bisschen Clean Desk gemacht und geschaut, worauf fokussieren wir uns? Welche Schublade ziehst du wieder auf?
Also in 2 Jahren, wir machen ja jetzt dieses Jahr so die Transition Richtung Wellbeing, das heißt neue Kategorien. Da sind noch so viele Kategorien auf unserer Pipeline, da brauchen wir locker noch 12 bis 18 Monate, bis wir die alle umgesetzt haben. Das heißt, da werden wir weiter dranbleiben, um wirklich als diese Man-Wellbeing-Brand wahrgenommen zu werden, sodass der Mann, das ist auch unsere Vision, dass wenn er ein Produkt bei uns gut findet, egal was er sonst noch braucht als Mann, bei uns findet, was irgendwo im Bad stattfindet. Also das Badezimmer ist so unser Bereich, wo wir uns breit machen wollen. Dann parallel dazu Europa zu attackieren. Ja, da haben wir jetzt gerade auch den ersten Schritt Richtung Boll gemacht, Richtung Holland. Eigentlich bin ich kein Fan von zu viele Dinge gleichzeitig machen. Und während man Sortiment erweitert und größer werden will im eigenen Land, dann irgendwie die Komplexität ins neue Land mitzunehmen. Aber anders gesagt, Prozesse können heute so viel einfacher dargestellt werden als noch vor 5 Jahren. Das heißt, diese ganze Komplexität, die können wir minimieren. Shopify hilft da auch bei der Internationalisierung. Deswegen werden wir da die ersten Versuche jetzt in den nächsten Monaten auch angehen. Und dann, um dann in 2 Jahren wirklich dann irgendwo schon sehr, sehr breit aufgestellt zu sein, was Länder angeht, auch Marktplätze angeht. Also jetzt nicht nur Amazon, da gibt es ja pro Land gibt es ja in Allegro in Polen, Boll in Benelux. Da gibt es ja schon auch ein paar Marktplätze, die auch ein bisschen was zu bewegen haben. Die auch zu übernehmen und unsere Produkte so zu etablieren, dass wir die Wellbeing-Brand auch sind und auch so wahrgenommen werden als diese.
Ja, cool. Ich bin sehr gespannt. Ich fand es sehr spannend heute. Das sind natürlich Produkte, die ich nur aus der anderen Badezimmerhälfte kenne und selbst nicht teste. Kenne euch aber schon sehr lange und beobachtet. Deswegen habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst.
Vielen Dank.
Ich glaube, sehr, sehr viele Insights, sehr spannend, sehr coole Reise und natürlich bin ich jetzt noch gespannter auf das Wellbeing Rebranding in ein paar Wochen. Das schaue ich mir auf jeden Fall an was von meinen Thesen richtig war.
Jawohl.
Vielen, vielen Dank, Darius, dass du heute hier warst. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier mal wieder gesehen haben.
Ebenso.